Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Dieses Mal habe ich wieder die gute Tanja zu Gast und das bedeutet, wir werden wieder ein bisschen philosophieren. Ausgehend davon, dass ich ja, wie ihr bestimmt mitbekommen habt, den Roman Zeitlos verbunden für immer veröffentlicht habe, habe ich mir das Thema bzw. die Fragestellung ausgesucht: Ist Liebe zeitlos? Und ausgehend von dieser Frage werden wir uns jetzt über generell die Liebe und was ist das denn eigentlich unterhalten. Es gibt verschiedene Formen von Liebe. Und wo fängt Liebe denn eigentlich an? Es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen ist unser Gespräch auch immer länger geworden. Und deshalb wird es in zwei Teilen erscheinen. Also das ist jetzt Teil 1. Wo wir genau über die eben erwähnten Fragen uns unterhalten und nächste Woche erscheint dann Teil 2. Ja, ich fand ein super interessantes Gespräch geworden, weil wir auch, glaube ich, beide festgestellt haben, naja, wie unsere eigenen Positionen eigentlich, unsere eigenen Gedanken zum Thema Liebe eigentlich aussehen. Und vielleicht ist da ja auch der ein oder andere interessante Gedanke für euch dabei. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zurück im Frau verliebt Podcast, liebe Tanja.
Ja, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ja, und zwar hat das ja so viel Spaß gemacht mit dem letzten Mal, dass ich dachte, das müssen wir wiederholen. Und wie es der Zufall so will, habe ich ja auch gerade einen neuen Roman veröffentlicht. Er ist zeitlos, verbunden für immer und ist erschienen im Helmer Verlag. Und nicht nur, dass du das Buch schon gelesen hast, es bietet auch mit diesem Titel so einen gewissen Rahmen, über den man so ein bisschen philosophieren kann. Wie hat dir denn zeitlos gefallen eigentlich so?
Ich muss ja zugeben, es ist ja schon etwas her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich war ja eine deiner Probeleserinnen. Und ich weiß, dass mir das damals sehr gut gefallen hat. Mir hat vor allem der Vergangenheitsteil in dem Buch sehr gut gefallen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe den Vergangenheitsteil auch besonders gerne geschrieben, tatsächlich. Also ich mag natürlich beide Stränge und sie sind ja auch wichtig für das Ergebnis, aber bei Clara war ich schon irgendwie deep drin dann so. Ja, der Titel des Buches ist Zeitlos, verbunden für immer und es geht natürlich um die Liebe. Und als Titel für diese Episode habe ich mir deswegen den großartigen Titel ausgedacht: Ist Liebe zeitlos?
Also um bei dem Titel dieser Episode zu bleiben, ist Liebe zeitlos, würde ich ja erstmal folgende Prämisse aufstellen. Das Prinzip Liebe oder Liebe als universelles Prinzip ist zeitlos, aber individuelle menschliche Liebe ist nicht zeitlos, genauso wie ein individuelles Leben nicht zeitlos ist, sondern wir gehen alle irgendwann. Während das Sein an sich zeitlos ist oder unendlich.
Ja, jetzt muss ich natürlich total aufpassen, was ich sage, um nichts irgendwie zu spoilern, was wie in dem Buch damit umgegangen wird, obwohl ich natürlich irgendwie auch die Brücke zum Buch schlagen möchte. Aber ja, da muss ich jetzt aufpassen. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man da gar nicht groß widersprechen, weil es ist ja nun mal Fakt, dass das menschliche Leben zeitlich begrenzt ist und wo ich mir nicht so sicher wäre, ist, dass das Sein an sich unbegrenzt wäre.
Ja, gut, aber da würden wir halt irgendwie mehr oder weniger also ich war letztens tatsächlich in Bochum,
Tatsächlich in
Planetarium,
Bochum.
tatsächlich im Bochum Planetarium und da ging es um schwarze Löcher und wir wissen ja nicht, was so drin ist in so einem schwarzen Loch, aber wahrscheinlich ist da das geballte Sein, also da ist sehr viel mehr Energie drin. Als außerhalb des schwarzen Loches. Also das ist nicht das große Nichts, wie wir uns das vorstellen. Zumindest wurde das mir
Ja.
dort so erklärt.
Ja, finde ich super, super, super spannend. Womit wir ja so ein bisschen auf diesen physikalischen Aspekt der Zeit
auch kurz zu sprechen kommen würden, weil wir haben jetzt ja gerade schon gesagt, das individuelle Leben, lalala, das ist ja zeitlich begrenzt. De facto gibt es aber die Zeit ja gar nicht als richtige Größe. So. Also das ist ja so eine ganz, ganz komplizierte Sache, mit was eigentlich Zeit ist es, weil es gibt nichts, was irgendwie läuft, so wie wir das mal das Gefühl haben, dass da irgendwie sowas linear ablaufen würde. Der Relativitätstheorie nach ist es ja schon so, dass wenn ich jetzt in einem wahnsinnigen Abstand zur Erde zum Beispiel mich befinde, weil Zeit mit dem Raum verknüpft ist, könnte ich von da aus womöglich mit einem gigantischen Teleskop hier in eine andere Zeit gucken, als für mich hier jetzt gerade tatsächlich vergeht.
Ja, also wenn du dir letztendlich, darüber hatten wir tatsächlich dann mit den Leuten, mit denen ich da war, halt irgendwie auch gesprochen. Wir haben halt gerade Bilder gesehen von Dingen, die vor 300 Millionen Jahren passiert sind. Ne? Und das muss man sich halt irgendwie ja mal klar machen. Ne? Das ist ja unbegreiflich
Ist es.
irgendwie.
Ich finde, das widerspricht komplett unserem Alltagserleben,
Ja.
wenn man sich das so vor Augen führt. Und deswegen finde ich, fand ich halt auch für das Buch irgendwie diese Fragestellung so interessant. Also nur weil wir so das so wahrnehmen und ja irgendwie auch erleben, als würde irgendwas dahinrieseln und die Zeit, sie vergeht, und ist es halt eigentlich gar nicht so klar.
Nee, also würde ich zustimmen. Wahrscheinlich vergeht Zeit gar nicht. Also wahrscheinlich passiert alles gleichzeitig.
Ja, und das kann man sich gar
Soweit
nicht
mein
vorstellen.
Verständnis letztendlich von diesem ganzen Kram halt irgendwie reicht. Aber um jetzt vielleicht von diesem ganz Abgehobenen und wo wir ja auch irgendwie völlige Baunasen sind, weil Physiker sind wir ja nun mal nicht oder Physikerinnen. Und mal davon abzukommen. Und die Frage ist ja, wenn wir jetzt an unser eigenes Leben denken. Und da gibt es ja dieses wunderschöne Zitat von Søren Kierkegaard: Man kann das Leben nur vorwärts leben, aber nur rückwärts verstehen. Wenn wir jetzt unser Leben betrachten, es gibt tatsächlich so eine Theorie, dass das Gehirn letztendlich Vergangenes und Gegenwärtiges vor allem durch so eine Präkodierung halt letztendlich auseinanderhalten kann. Ne? Also, dass halt quasi ein Signal vorher kommt, sagt so, das, was du jetzt verarbeitest, war schon, im Gegensatz zu das, was du jetzt verarbeitest, ist gerade, damit wir das nicht durcheinander kriegen. Ob das jetzt nun wissenschaftlich genauso ist oder anders oder wie auch immer, mal davon abgesehen, aber wir haben alle, denke ich, Erinnerungen. Wenn wir die aufrufen, dann machen die jetzt in der Gegenwart etwas mit uns. Das heißt, kann für einen Menschen etwas, was er in der Vergangenheit erlebt hat, überhaupt jemals vergangen sein? Oder, ne? Oder ist es halt letztendlich immer noch gegenwärtig da? Ne? Also sagen wir mal, oder irgendwas klappt nicht und hinterher sagen die Leute dann halt immer, ja gut, dass das so passiert ist, weil wäre das nicht passiert, dann wäre ja das und das passiert. Und das Interessante ist, dass dann ja die Zukunft oder das, was jetzt gerade ist, überhaupt der Vergangenheit einen Sinn geben. Also das, was logisch zuerst war, ist in der Zukunft letztendlich und in der Gegenwart ist letztendlich das, was logisch als zweites kommt.
Ich habe gerade auch gedacht, dass das, um auf die Liebe wieder zurückzukommen, auch so ein Ding ist, ne? Dass wir manchmal ja auch unsere Liebesbeziehungen dann im Nachhinein dann bewerten und auf einmal die Frage stellen, ob das jetzt Liebe war und also, ne,
Ja.
das ja auch in dem Fall halt passiert. Kommen wir nochmal zur Ausgangsfrage zurück. Was ist Liebe?
Eine ganz kurze Antwort. Liebe ist, wenn ich mich jemanden oder etwas gegenüber öffne und diesem etwas, was außerhalb von mir liegt oder diesem jemand, der außerhalb von mir ist, Macht über mich und mein Erleben gebe.
Das klingt total unromantisch.
Bist du das denn? Ich finde das total romantisch.
Ja,
Das ist
dieses,
das
ich
Romantischste,
gebe
was ich
dir
jemals
Macht über
gesagt
mich.
habe. Was?
Ja, okay. Ja, es stimmt ja auch. Vielleicht ist es eine Frage der Wortwahl.
Ich finde, also findest du das wirklich? Ich finde, das ist eigentlich voll die schöne Vorstellung. Es ist doch irgendwie, zeige mich vulnerabel, also ich öffne mich einer anderen Person darüber und sie kann mich jetzt transformieren. Sie kann mich zu einem besseren Mensch machen oder zu einem schlechteren. Das ist ja der Witz, ne?
Also eigentlich ist Liebe irgendwie von sich selber so einen Schritt zurücktreten und einem anderen
ja, Liebe
den Raum geben.
Ist letztendlich Ego-Death.
Im besten Fall vielleicht, ne? Weil irgendwie sofort bei mir der Gedanke kommt, ach, als ob alle ihr Ego aus so einer Beziehung rauslassen würden. Das ist ja nicht so. Das ist natürlich nicht. Mega präsent eigentlich.
Aber damit du, glaube ich, eine Beziehung vorantreiben kannst, musst du zulassen.
Ja, wahrscheinlich ist das so.
Aber ich würde sagen, dass Liebe eher dann in dem Fall ein Metagefühl ist. Also kein Gefühl, sondern ein Metagefühl. Weil ich mich in den Zustand versetze, dass diese Sache oder dieser Mensch jetzt die Macht hat, Gefühle in mir auszulösen. Weil ich denke, es hat jeder schon mal irgendwie erlebt, dass jemand, den man sehr liebt, einen sehr wütend gemacht hat durch ein bestimmtes Verhalten, was einen bei einer Person, die einem völlig gleichgültig ist, völlig gleichgültig wäre. Weswegen halt das Gegenteil von Liebe halt nicht Hass ist, sondern Gleichgültigkeit, in meinen Augen.
Spannend. Hass gibt ja quasi auch schon wieder Macht an jemanden, ne? Dass er das in dir auszulösen vermag irgendwie. Und wenn es dir einfach egal ist, dann hat auch etwas keine Macht über dich.
Ja, deswegen würde ich halt auch sagen, dass deine Frage, war das überhaupt Liebe oder ähnliches? Also ich weiß nicht, es ist zumindest so in meinem Leben, ich kann jemanden, den ich geliebt habe oder liebe, ich kann diese Person nicht, die kann mir nicht gleichgültig werden. Also zumindest habe ich das noch nie erlebt, dass mir diese Person vollkommen gleichgültig war. Das, was mir passieren kann, ist halt, dass mein Metagefühl dieser Person gegenüber sich wandelt. Also, dass ich ihr nicht mehr gegenüber halt diese Liebe, dieses Positive, sondern dieses Negative letztendlich, wie Hass oder also, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass ich jetzt jemanden wirklich abgöttisch hasse. Aber ich könnte nicht sagen, dass jemand, den ich jemals geliebt habe, mir vollkommen gleichgültig geworden ist. In der Hinsicht glaube ich, dass wenn man jemanden wirklich geliebt hat, es einfach niemals Gleichgültigkeit wird.
Und dann ist es schon wieder irgendwie zeitlos.
Dann ist das eben zeitlos, ja.
Obwohl sich die Qualität der Liebe oder des Gefühls verschiebt.
Ja.
Aber also, irgendwas bleibt so.
Ja, du hast ja diese Scheidung, wo das dann halt eine so totale Schlammschlacht wird. Wo ich sagen würde, das Problem ist ja hier eben, dass diese Personen sich ja eben überhaupt nicht gleichgültig sind, ne? Sondern da wird sich ja irgendwie das letzte Reiskorn halt irgendwie gestritten, ne? Oder halt so diese Pärchen, die halt zwar irgendwie für immer zusammenbleiben, aber halt auch nur deswegen, weil das die einfachste Art ist, den anderen zu Tode zu quälen.
Aber es ist definitiv keine Liebe mehr, ne? Also wenn die sich halt dann so an die Köpfe kriegen und sich das Schlechteste der Welt wünschen und dafür sorgen, dass es eintritt, das hat ja gar nichts mehr mit Liebe zu tun. Wir haben gerade gesagt, Liebe ist irgendwie, wenn ich mich öffne, mich verletzlich mache und dem anderen Macht über mich gebe. Jetzt frage ich mich gerade, aber hat es nicht auch, möchte ich nicht auch dem anderen was geben? Also es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie passiv mich hingebe, sondern ich möchte ja auch aktiv für den anderen was Gutes eigentlich dann tun, sollte man meinen.
Ja, du möchtest gerne dieselbe Macht über die andere Person haben, wie du ihr gibst.
Das klingt schon wieder so, dieses in Macht denken, glaube ich. Ich glaube, da störe ich mich irgendwie dran.
An Macht?
Ja.
Wieso die Macht der Liebe und so weiter? Das ist das typische Vokabular dafür.
Ja, dass die Liebe eine Macht ist, aber dass jemand Macht über mich hat oder ich Macht habe und an jemandem ausübe, ich glaube, da störe ich mich dran.
Ich finde Macht tatsächlich persönlich da halt irgendwie einen guten Ausdruck für, weil ich finde Kontrolle zum Beispiel ganz schrecklich, ganz schlimm.
Ja.
Ich bin auch so jemand, das muss ich halt vielleicht auch noch dazu sagen, überhaupt kein Mensch, der irgendwie in irgendeiner Weise Macht als etwas, was ich mit negativen Sachen konnotiere. Macht ist für mich genauso wie Liebe erstmal neutral, wie ich sie einsetze.
Ist es auch eigentlich, aber ich glaube, in meinem Kopf ist das doch irgendwie, weiß ich, so der Machthaber und so. Ne? Das ist ja.
Martin Luther King hat mal gesagt, Liebe ohne Macht ist nur rührselig.
Vielleicht mag ich es rührselig. Ja.
Aber in meiner Definition ist Liebe halt auch immer irgendwie mit Selbstlosigkeit verknüpft. Und das kriege ich, glaube ich, nicht mit Macht gut übereinander.
Aber ist Selbstlosigkeit ist ja, könntest du ja sagen, eben dieses, ich verliere mein Ego. Es geht jetzt nicht um mich, sondern um das, was zwischen uns entsteht, dieses Wir, was nur dadurch entstehen kann, dass wir uns beide öffnen. Und dadurch, dass wir uns beide öffnen, entsteht halt eben dieses Wir, was halt irgendwie eine eigene Entität wird. Aber damit das passieren kann, muss man eben selbstlos sein. Man muss sein Ego halt für diesen Moment verlieren.
Aber gleichzeitig wünscht man sich, Macht über den anderen zu haben. Das ist ja schon wieder dann nicht selbstlos, ne? Und das ist gerade so ein Ding der romantischen Liebe, dass man irgendwie ja doch will, dass von dem anderen halt dann auch was kommt. Dass man das irgendwie miteinander verknüpft und
Ich denke auch. Also du willst ja, der Punkt ist ja der. Du fängst ja nicht direkt an, hier agapische Liebe halt in einer romantischen Beziehung
Einmal
zu.
bitte Agape.
Die Griechen unterschieden halt zwischen verschiedenen Lieben. Eros, Philia sind dann, denke ich, welche, von denen man schon mal gehört hat. Und dann gab es eben Agape. Agape oder Agape, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ich sage immer Agape. Naja, Eros ist halt die verlangende Liebe. Ich möchte etwas haben. Ja, also das ist nicht nur unbedingt ein Mensch, zu dem ich mich irgendwie erotisch hingezogen fühle, sondern ich sag mal, ich habe irgendein tolles Auto gesehen und jetzt begehre ich eben dieses Auto. Ich begehre diese Sache. Ich will sie haben. Ich will sie konsumieren letztendlich. Und darum geht's. Genau. Dann gibt es halt eben Philia. Philia ist diese reziproke Liebe, die man zum Beispiel unter Freunden hat. Ich möchte ja irgendwas zurückhaben für das, was ich gebe. Das wäre Philia. Und Agape ist halt die vollkommen selbstlose Liebe, könnte man sagen. Am ehesten vergleichbar eben mit der Liebe der Eltern zu ihrem Kind. Weil wenn man halt eben so einen Säugling hat, der kann einem ja nichts per se zurückgeben. Der kann die Bedürfnisse, die man selber hat, ja nicht stillen, sondern man gibt ja nur. Ne? Oder traditionell ist Agape halt auch eben die Liebe eines Gottes zu seinen Menschen. Ja.
Wobei ich glaube, so gerade so junge Eltern sagen dann auch total oft, ja, es ist anstrengend, aber es gibt einem auch so viel. Weil du gerade meintest, der
Ja.
Säugling gibt ja nichts zurück, aber irgendwie gibt es ja doch was zurück.
Nein, letztendlich gibt er letztendlich ja nichts. Er ist da. Und das Interessante ist ja irgendwie, ne, du hast dieses Würmchen, das sehr viel nicht Körperspannung hat und letztendlich, es ist ein Mensch, aber es ist keine Person. Und am Ende ist es eine Person und ein Mensch. Ne, das.
Ja. Ja.
Und es wäre halt niemals eine Person geworden, das muss man sich ja auch klar machen. Also es gibt ja diese Fälle von eben Wolfskindern und so weiter, die dann halt tatsächlich dadurch, dass sie halt eben nicht in der Zivilisation aufgewachsen sind, dann halt auch basale ja, Eigenschaften halt einfach verlieren und sie niemals wiedererlangen. Ne? Also.
Was mich darauf bringt, dass man ja offenbar Liebe braucht, um überhaupt erst als Mensch zu wachsen und so
Ja.
weit zu kommen. Und es gibt ja auch wiederum diese Untersuchung dann oft halt bei älteren Menschen, die zunehmend halt dann auch einsam werden, weil viele um sie herum versterben und keine Ahnung, manchen geht das leider so, ist das furchtbar. Auf jeden Fall stellt man da ja auch fest, dass die hin und wieder Körperkontakt brauchen, also irgendwie körperliche Zuwendung von anderen Menschen, um gesund zu bleiben, so, und nicht einzugehen.
Ja, also es gibt so, das nennt sich tatsächlich Skinhunger. Also es ist tatsächlich so, wenn wir lange Zeit nicht angefasst worden sind, dann führt das zu sehr, sehr gravierenden Einsamkeits, Gefühlen. Ich hatte mal, glaube ich, ein Buch gelesen, da schrieb die Autorin auch, dass bei ihr eine Frau war, die einmal die Woche zum Friseur geht, damit sie jemand halt anfasst. Ne? Also.
Oh, ja.
Ja, und schön, dass ich darüber gelacht habe, aber.
Da Tanja, Tanja.
Nein, aber tatsächlich auch, wenn wir uns einsam fühlen und wir wollen, dass das aufhört, ist die einfachste Methode, sich anfassen zu lassen oder jemanden anzufassen. Also man kann das ja auch zum Beispiel anbieten. Ne?
Also du meinst jetzt zum Beispiel, habe ich mal gesehen irgendwo, mal im Fernsehen, dass es Leute gibt, die professionelle Kuschler sind.
Ja, genau.
Genau, dann kannst du sie buchen und dann kommen die vorbei. Und dann nehmen die dich halt in den Arm.
Ja, ja, genau. Und wenn es so weitergeht mit unserer Gesellschaft, dann wird das irgendwann ein sehr florierender Berufszweig.
Also ich finde die Vorstellung irgendwie noch absurd, aber gleichzeitig finde ich es auch irgendwie eine nette Sache. Also gibt Schlimmeres, ne? Als so.
Ich habe nein, es gibt auch tatsächlich so Kuschelseminare, also wo Leute sich dann halt auch einmal wöchentlich treffen, um gemeinsam zu kuscheln. Also vor allem wohl, ich hatte mal so eine Doku gesehen in Frankfurt am Main, sehr beliebt bei Bankern.
Echt jetzt?
Ja.
Krass. Ich glaube, ich finde so Nähe zu mir eigentlich fremden Menschen würde mich total bekloppt machen. Also ich habe da so ein, nee, ich mag die Distanz-Ding. Aber gut, wenn man sich zunehmend einsam fühlt, wäre das vielleicht dann halt doch eine Option, ne?
Ja, nee, es ist, aber es ist, um jetzt halt auch, weil wir letztes Mal ja auch über Dating und so weiter gesprochen haben, aber es gibt halt, und das ist traurigerweise so, kenne ich halt so aus dem klinischen Kontext, dass Menschen sich eben auf solchen Plattformen anmelden, um dann halt Sex zu haben, aber an sich geht es eben nicht um Sex. Es geht eigentlich darum, dass sie halt eben für kurze Zeit eben diese Einsamkeit nicht spüren. Ne? Und wenn du halt eben körperlichen Kontakt zu einem anderen Menschen hast, dann ist das halt letztendlich die beste Medizin dafür. Aber das ist nicht der körperliche Kontakt, den sie eigentlich wollen. Ne? Sondern sie wollen halt letztendlich...
Aber das ist ja schon wieder crazy, dass man dann eher so eine Stufe weiter noch geht und richtig intim dann mit jemandem wird, statt halt so diese einfachere... Geschichte, wie mal halt, weiß ich nicht, aber ist auch nicht einfach. Ich sage jetzt, das ist einfach, aber wenn man keine Kontakte hat, die einen umarmen, was machst du?
Dann,
ja. Und dann erstmal drauf kommen, dass man das eigentlich möchte und eben nicht direkt die volle Ladung und Sex und ab in die Kiste und so. Ich glaube, da kommt man ja gar nicht drauf.
Nee, also das war, also so viel kann ich sagen, tatsächlich, ja, halt in einer Sitzung, wo das dann der Frau halt auch aufgefallen ist, dass sie das deswegen eigentlich macht, oder? Und
wie spannend. Und das schlägt mir den Bogen jetzt zu dieser total sexualisierten Gesellschaft, in der wir uns bewegen. Ich weiß nicht, worauf ich jetzt damit hinaus wollte.
Ja, bitte.
Bei der romantischen Liebe fließt aber doch ja auch ganz eindeutig der Sexualitätsaspekt mit rein.
Ja, definitiv. Auch sowas wie Attraktivität.
Mhm.
Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, also ich lehne grundsätzlich alles irgendwie ab, was sagt, diese Menschen, dem fällt es leichter zu lieben als diesen Menschen. Ich glaube, dass das uns allen gleich gegeben ist.
Hä, wie meinst du
das jetzt? Die Fähigkeit zu lieben.
Die Fähigkeit?
Ja.
Hätten wir theoretisch alle.
Hätten wir alle. Ich glaube nicht, dass nur weil du jetzt irgendwie attraktiver bist oder weil du ein bestimmtes Geschlecht hast oder weil du bestimmte ausgeprägte Persönlichkeitseigenschaften hast oder ähnliches, dass du das mehr oder weniger kannst. Ich glaube, dass das davon unabhängig ist.
Nee, das glaube ich auch absolut nicht. Ich glaube auch, dass das eigentlich jeder kann. Nur da gibt es natürlich sicherlich trotzdem Unterschiede in... wie viele SexualpartnerInnen man jetzt irgendwie hat oder findet. Da gibt es sicherlich Unterschiede.
Ein Aspekt, würde ich sagen, ist halt immer ja auch irgendwie die Optik. Und wenn wir uns das anschauen, dann würden wahrscheinlich sehr viele Menschen halt optisch den Kriterien entsprechen, dass wir sagen würden, ja oder nicht.
Oh, ich glaube, das ist Tagesform.
Ja, das sowieso.
Nee, wirklich. Irgendwer hat das mal letztens zu mir gesagt. Meinte so, ja, und heute, als ich durch die Straße gegangen bin, da ist mir aufgefallen, die meisten Menschen sehen schon echt gut aus. Und dieser Ja, dieser Satz ist irgendwie in meinem Kopf hängen geblieben und deswegen.
Ich habe immer das Gegenteil.
Ich ertappe mich dabei, dass ich dann zwischendurch manchmal auch dann in der Bahn oder wo auch immer ich dann bin, mich mal umgucke und mal auf mich wirken lasse, ob ich das so unterschreiben würde. Und es gibt diese Tage, da denke ich das auch und da sehe ich irgendwie verhältnismäßig viele Menschen, wo ich denke, ja. Und dann gibt's so Tage, wo ich denke, boah. Und ich glaube, das liegt wahrscheinlich nicht an den Menschen, sondern vielleicht an mir und wie ich an dem Tag drauf bin, vielleicht wie meine Hormone gerade schwingen, so.
Ich finde das immer sehr, sehr bezeichnend, wenn man halt irgendwie gerade ein Breakup hatte, ne? Mhm. Und danach findet man alle sind doof, wenn man die ja immer noch vergleicht mit, ne? Mhm. Und deswegen.
Das stimmt. Ja, und eigentlich zeigt das nur wieder, dass es eigentlich total relativ ist. Also, je nachdem, ne? Es ist deine Wahrnehmung wieder und es ist nicht die ultimative Wahrheit, wenn du das in dem einen Moment so empfindest und man ja irgendwie weiß, das ändert sich auch wieder.
Weißt du, dass bei romantischer Liebe, also zum Verlieben, dass es, man hat das tatsächlich in psychologischen Studien untersucht, warum sich Menschen ineinander verlieben. Und man hat festgestellt, dass tatsächlich wichtig ist, dass man gemeinsame, gleiche emotionale Erfahrungen hat. Also das Beste, was dir passieren kann bei deinem ersten Date, ihr werdet überfallen. Weil ihr dann beide gleichzeitig Angst spürt und das bindet einen dann.
Ja, ich habe auch mal gehört, man soll in den Freizeitpark gehen und dann Achterbahn fahren, ja, genau. Weil Adrenalin würde das befördern.
Genau, also es geht eigentlich, es kann positive oder negative, das ist vollkommen egal. Es können, wie gesagt, auch super negative Erfahrungen sein. Hauptsache, man hat beide haben gleichzeitig dieselbe Emotion.
Und das befördert, dass man sich verliebt?
Ja.
Aber nicht unabhängig davon, ob man nicht vielleicht sowieso jetzt schon den anderen irgendwie grundsätzlich attraktiv findet und...
Also untersucht wurde das, indem man halt Männer und Frauen auf eine Brücke gestellt hat. Die einen auf so eine normale Brücke und die anderen auf so eine wackelige Holzbrücke, wo man dann die ganze Zeit Angst hatte, halt irgendwie runterzufallen. Und dann wurde natürlich der Durchschnitt berechnet und es war signifikant mehr romantische Gefühle bei der Gruppe auf der unstabilen Brücke.
Das klingt schon wieder so, als könnte man sich so ins Verlieben hinein verarschen. So musst du an so ein paar Hebeln drehen, gehst auf eine wackelige Brücke und dann läuft das schon.
Ja, das war jetzt nicht so, 100% der Leute haben sich verliebt. Aber was viele ja machen, ist dann ja Ewigkeiten zum Beispiel reden und so weiter. Das sollte man vielleicht nicht beim ersten Date machen. Das ist so meine Erfahrung.
Sondern
irgendwas machen gemeinsam, irgendwas unternehmen.
Mein typisches erstes Date war eigentlich immer, komm, wir gehen was essen und reden. Immer. Ja. Das zweite ist dann vielleicht irgendwo... Weiß ich nicht, irgendwo hingehen, spazieren, weiß ich nicht, ins Museum. Aber erstmal will man doch auch vor allem reden, oder? Ja, manche mehr, manche weniger. Aber das finde ich grundsätzlich interessant vor dem Hintergrund, dass ich mir schon öfter die Frage gestellt habe, inwiefern irgendwie berechenbar sein kann, in wen man sich verliebt. Und ob es bestimmte Aspekte einfach gibt, an denen man das schon ablesen kann. Ja, das passt, das wird was so. Oder inwiefern es doch einfach eine große Lotterie ist.
Ich glaube, dass sehr viel auch einfach Intuition ist. Ne? Also ich glaube, wir haben alle schon mal irgendwie dieses erste Date gehabt, wo wir gesagt haben, ja, ich würde wohl mir zumindest ein zweites Date vorstellen können. Irgendwie, irgendwas hat mich berührt an der Person oder durch die Person. Und dann hatten wir auch diese ersten Dates, wo man sagte, ja, war nett. Und objektiv lief es vielleicht gar nicht anders als das andere. Es lief genau gleich. Aber irgendwie war da, also, ne?
Ja, aber irgendwie, ich würde dann trotzdem, da muss schon irgendwas sein, woran ich ganz klar festmachen kann, das ist ein Nein für mich, als dass ich zu dem Zeitpunkt dann schon abspringen würde. Nur weil ich irgendwie...
Also nee, ich erinnere mich halt für mich an ein Date, was völlig in Ordnung war. Aber ich dachte die ganze Zeit, mir ist langweilig. Obwohl wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte diesen Tag lieber zu Hause beim Netflix verbracht. Und es war, und das Interessante war, sie hat es dann genauso empfunden. Also nicht so, dass sie mir das so gesagt hat. Aber es war halt dann, wir hatten gesagt, ja, wir treffen uns nochmal, weil dieses Date objektiv gesehen wirklich gut war. Ne, also auch ansonsten, so das Essen war gut und so weiter. Und dann kam aber dann irgendwann nach einer Stunde WhatsApp war uns halt irgendwie klar, nee, also eigentlich hätten wir das auch nur gesagt, um den anderen irgendwie die Gefühle nicht zu verletzen, aber eigentlich wollen wir das nicht.
Mhm. Und würdest du sagen, du fandst die aber schon attraktiv?
Ja, also optisch meinst du oder so im Allgemeinen?
Ja, optisch.
Ja.
Und vom Wesen her?
Neutral. Das war das Problem.
Okay.
Es war sehr neutral. Ich fand sie nicht doof, ich fand sie aber jetzt auch nicht...
Weil ich glaube ja, wenn ich jemanden so richtig hot finden würde...
Dann wäre dir der Charakter egal.
Dann würde ich über dieses Gefühl von, es ist ein bisschen langweilig, erstmal hinweggehen und nochmal gucken.
Boah, das... Ich weiß nicht, hatte ich schon jemanden, den ich so richtig hot und gleichzeitig super langweilig fand? Ich muss mal eben drüber nachdenken.
Es könnte aber auch sein, dass ich dann gar nicht das so langweilig empfinden würde, weil ich eben so aufgeregt wäre, dadurch, dass ich die andere Person so attraktiv finde. So, das würde mich vielleicht darüber hinwegtäuschen, was vielleicht alles ein bisschen öde ist. Nee,
also ich hatte dieses Szenario noch nie in meinem Leben. Mhm. Also die Frauen, die ich gedatet habe, die ich super, super hot fand, die waren halt auch unterhaltsam für mich. Okay.
Ja, aber auch vielleicht warst du ja manipuliert von dem Empfinden.
Nee, das glaube ich nicht, weil... nee, glaube ich nicht.
Ja, glauben wir das mal.
Ja.
Nee, ist jetzt auch nicht so, als wäre mir das jetzt irgendwie ständig passiert. Tatsächlich auch im Dating-Kontext glaube ich überhaupt nicht. Aber so außerhalb der Dating-Bubble, wenn ich mal irgendwie jemanden echt total extrem hübsch fand... Dann war mir, glaube ich, nicht so wichtig, wenn ich die geistig nicht so cool fand.
Nee, aber warte mal, wie hieß nochmal die letzte... Marlene hieß die letzte Princess Charming, ne?
Madeleine,
genau. Sorry, ich bin da nicht so drin.
Mhm. So, was willst du über Madeleine sagen?
So, Madeleine ist halt zum Beispiel... Ich kenne die ja nicht persönlich. Aber jetzt muss ich vorsichtig sein, ne? Wo ich sagen würde, die finde ich optisch wirklich sehr attraktiv. Aber ich glaube, da würde auch für mich kein zweites Date zustande kommen.
Kein zweites Date?
Nein.
Ja.
Ja, also es ist meine Empfindung.
Ja, nö, ist vollkommen legitim. Und ich glaube, ich weiß auch, was du meinst. Aber ich glaube, ich wäre erstmal darüber hinweggegangen und hätte weitergeguckt.
Das ist ja mal ein Geständnis hier.
Ja. Ja, man kann ja zumindest mal gucken. Man kann, also überhaupt. Bin ich nicht so schnell.
Aber mal weg von super heißen Frauen, die langweilig sind, hin zu Frauen, die vielleicht gar nicht so heiß sind, aber die mit ihrem Charakter halt voll eingenommen haben.
Ja, das gibt's auch. Genau, das gibt's auch. Und das ist auch eigentlich ja die schönere Erfahrung natürlich. Und das ist auch ein ganz interessanter Prozess, weil die werden dann ja so auf einmal so langsam in den eigenen Augen immer so schöner.
Ja, das ist ganz komisch. Ganz komisch ist das, ja.
Das ist total interessant. Aber ja, das gibt's auch. Also es gibt dieses Phänomen. Am schönsten ist natürlich, wenn einfach beides gleich kommt.
Ja.
Ne? Und man da keine große Diskrepanz irgendwie merkt, sondern es einfach zusammenpasst.
Ja, um dann wieder zur Liebe zurückzukommen, dann muss das halt zusammenpassen. Plus, es müssen halt auch beide bereit sein, diesen Schritt zu gehen.
Aber ist es erst dann Liebe? Wenn es beide betrifft?
Ich würde sagen, dass wenn wir am Anfang diese Verliebtheitsphase, wo man halt irgendwie feststellt, dass man die Person doch mehr mag und so weiter, da würde ich sagen, ist das alles noch ein Gefühl. Und erst wenn man halt wirklich sich offenbart, erst dann wird es, obwohl, nee, das ist natürlich Schwachsinn. Aber ich glaube, es ist erstmal ein Entwicklungsschritt.
Ja, ich glaube, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass ja bevor man sagen kann, dass man jemanden liebt, kommt diese Verliebtheit, ne? Und die ist nicht so tief wie das, was danach.
Genau, das, also Verliebtheit und Liebe sind für mich auf jeden Fall zwei vollkommen voneinander getrennte Dinge. Weil ich glaube, bei Verliebtheit, das ist wirklich dieses, was man
Ne, also, ne, wenn du halt diese ganzen bescheuerten Pickup-Artists hast und so weiter, diese ganzen Tricks und so weiter sollen ja halt irgendwie Verliebtheit erzeugen, wie auch immer das funktionieren soll. Also bei mir würde das niemals funktionieren, aber dazu sind die ja da. Aber sie werden ja niemals dafür sorgen, dass du jemanden wirklich liebst. Weil das kann ja nur aus dir selber. Also es kann uns ja niemand zwingen, dass wir ihn lieben. Es kann uns jemand alles Mögliche antun. Aber uns zwingen, ihn zu lieben, wird nicht funktionieren.
Nee, das stimmt. Aber geht dann der romantischen Liebe immer die Verliebtheit voraus?
Das würde ich sagen, ja.
Ja, glaube ich auch. Aber man kann doch auch unglücklich verliebt sein. Und sagen, man liebt jemanden. Und von der anderen Seite kommt aber nichts zurück.
Ja, das ist die typische unerwiderte Liebe.
Ist dann aber auch eine Form der Liebe.
Ja, dann liebe nur ich, ne? Und ich öffne mich. Die andere Person öffnet sich nicht.
Und ich möchte eigentlich auch Macht über sie haben, aber es funktioniert nicht.
Genau, und in diesem Moment musst du dich damit abfinden.
Weil leiden.
Ja, du musst nicht unbedingt leiden. Du kannst es ja auch für dich akzeptieren, dass das so ist.
Das ist aber schwer. Also ich habe mich in meinen unzähligen, unglücklichen Lieben immer gefragt, warum liebe ich denn überhaupt, wenn das nichts bringt und wenn das so ins Leere geht? Warum?
Aber ist es denn Liebe oder ist es nicht Verliebtheit?
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das.
Es ist Verliebtheit und dann, weil ich frage mich halt häufig auch, wenn wir dann halt in eine Beziehung treten, sind wir dann schon bei Liebe oder sind wir noch in der Verliebtheit? Ne, wo alles sich noch einfach anfühlt und bla bla bla. Das würde ich halt sagen, ist alles noch Verliebtheitsphase, auch wenn wir gegebenenfalls da schon in einer festen Beziehung sind. Und Liebe fängt halt erst später an.
Ja, ich finde, das ist auch so ein trickiges Ding, wenn man so viel drüber nachdenkt zumindest. Aber wann sagt man in einer Beziehung, ich liebe dich? Weil man sagt ja nicht, ich bin verliebt in dich, so im normalen.
Nee,
Alter, nein. Du bist schon seit ein paar Monaten zusammen, irgendwie, das sagt man sich so nicht. Aber ab wann ist der Moment, wo man so wirklich ernsthaft behaupten würde, jemanden zu lieben? Weil das ist irgendwie auch so groß. So, dieses sich verlieben, verliebt sein, das geht recht relativ schnell.
Ja.
Manchmal ist das ja auch nur diese Anziehung und irgendwelche Sextriebe in einem, die einen irgendwie da so rein täuschen auch. Das kann super flüchtig manchmal auch sein, ne? Und bis da dann Liebe raus wird.
Liebe wird zum ersten Mal, wenn du auf das erste Bedürfnis zum Gunsten des anderen verzichtest. Irgendwie so. Das kann aber auch jetzt völliger Schwachsinn sein, den ich gerade gesagt habe. Aber ich würde halt sagen wir mal, wir haben jetzt unseren ersten Konflikt. Du kannst ja Konflikte nicht wirklich lösen. Ne? Du kannst sie letztendlich nur umdefinieren. Dadurch, dass du sie umdefinierst, transformierst du sie und dadurch verschwindet der Konflikt. Da wird du irgendwas anderes. Aber das funktioniert in der Regel erstmal nur, diese Transformation eines Konflikts, wenn ich bereit bin, einmal halt meine Bedürfnisse zurückzunehmen und sie vor die des anderen zuerst zu befriedigen, bevor ich meine befriedigt bekomme.
Mhm. Aber ob man das immer so merkt, wann der Moment ist, weil man kann ja auch Dinge für jemanden tun und vor sich selber auch irgendwie sich erklären, dass man das ja für den anderen tut. Und in Wahrheit tut man das aber, weil man dafür wieder was zurückerwartet, so, weil man denkt, dadurch, dass ich das gemacht habe, müsste ja dann, weißt du?
Also ja, aber in diesem Moment ist das eben keine Liebe. Ja. Also keine Philia und ich würde auch sagen, keine Agape. Es ist das sowieso nicht, aber ich würde auch sagen, keine Philia. Ich glaube, dass in diesem Moment ist es noch Eros. Ja. Wir könnten das ja sagen, Verliebtheit ist Eros. Ich begehre jemanden, ich will diese Person haben.
Ne, und wenn aber manchmal ist es auch alles gleichzeitig, weil eigentlich wollen wir doch auch in einer Beziehung, die auch lange geht und wo Liebe entsteht, wollen wir auch Eros.
Ja, ja, klar, das soll jetzt nicht weg sein, klar.
Ja, wir wollen eigentlich mehreres gleichzeitig.
Aber du wolltest ja, aber das wollen wir ja erst später. Ich meinte jetzt von Anfang an.
Am Anfang ist da der Eros.
Am Anfang ist Eros. Dann sind wir irgendwann bei Philia, da fängt Liebe an. Und irgendwie wollen wir halt jetzt immer wollen wir alle drei
Aspekte halt irgendwie miteinander vermengen.
Du kannst auch erst Philia haben und dann Eros.
Ja, das funktioniert auch.
Schon.
Ja.
Aber Agape ist immer am Ende.
Ich würde sagen, Agape ist immer dann, wenn du halt auf deine, auf die Bedürfnisse des anderen befriedigst, bevor du deine befriedigt bekommst.
Mhm.
Weil dann gibst du immer ja einen Vorschuss. Du gibst ja, ne?
Ja, ja, und ohne zu erwarten,
dass du etwas dafür genau bekommst.
Ja.
Du machst das dann auch nicht mehr für die andere, du machst es für diese Liebe, die ihr teilt. Für die machst du das ja, für die Beziehung, für das Wir.
Mhm.
Nicht für die anderen, nicht für das Du, nicht für das Ich.
Ich glaube, dass viele, viele Beziehungen da gar nicht erst hinkommen.
Ja, das glaube ich auch.
Ich glaube, dass ganz viele Beziehungen schon in dem Eros stecken bleiben. Und wenn das irgendwie abklingt oder so, dann Krise.
Ja. Aber das ist ja, glaube ich, auch normal, ne? Die Frage ist halt, es wird für mich in diesem Moment Liebe, wo ich dann feststelle, okay, ich könnte jetzt den einfachen Weg gehen, aber ich will jetzt diesen schwereren Weg gehen. Ich will diesen Konflikt transformieren. Ich will, dass es Liebe wird.
Mhm.
Ich entscheide mich jetzt aktiv dafür.
Ja, das ist dann die Kiste mit, ist Liebe eine Entscheidung? Ja. Oder ist es etwas, was dir passiert? Was einfach dann entsteht, was dann einfach ist? Oder ist es etwas, was ich erst entscheiden muss, dass es ist?
Es ist etwas, was ich lernen muss. Ich würde sagen, es ist etwas, was ich kann. Es ist eine Fähigkeit. Und die das besser hinkriegen, sind in der Regel die Leute, die halt auch bessere Lehrer darin bringen. Es gibt ja die Kunst des Liebens von Erich Fromm, ne? Und eben diese Idee, dass Liebe halt eine Kunstform ist. Etwas, was ich erlernen muss.
Mhm.
Und der Witz daran ist ja auch, es ist ja nicht irgendwie wie Mathematik, ne? Dass ich halt jetzt irgendwie ein paar Formeln auswendig lerne und dann kann ich das, sondern es ist halt wirklich wie eine Kunst, wenn ich jetzt Bildhauen lerne. Du kannst es halt nicht wirklich nach Buch machen. Du musst es halt irgendwie auch selber für dich erspüren und so weiter.
Und es ist immer wieder anders.
Und es ist immer wieder anders.
Ja.
Weil jede Person und jede Sache und alles, was halt irgendwie existiert hier in unserem Leben, halt anders ist.
Das war Teil 1 unseres Gesprächs zum Thema Ist Liebe zeitlos? Nächste Woche erscheint Teil 2 und da werden wir mehr der Frage auf den Grund gehen, warum Liebe endet und an welchem Punkt und endet sie überhaupt? Seid gespannt, ich bin's auch, und wenn ihr Feedback zu der Folge habt, schreibt mir gerne bei Instagram, ich freue mich immer, und ansonsten würde ich sagen, schöne Woche und ganz viel Liebe.